Hallo aus Dresden, lieber Lars, grüß dich.
Wie man so schön sagt, holla die Waldfee.
Holla die Waldfee.
Guten Morgen, guten Tag, du, guten Abend.
Ja, wirklich, wirklich skurril, wie du mir ja gerade ankommst. Und wirklich skurril ist ja, du wirst es mit Sicherheit mitbekommen haben, ist ja also deine Szene oder zumindest ein Teil von der Szene oder zumindest ein paar Leute, die da, glaube ich, total abheben. Was ist mit dieser Johnny Depp Amber Heard Geschichte da gerade los? Also das berührt dich das als Szene. Medienmensch? Findest du das irgendwie toll, ergreifend? Um den Bogen zu kriegen, meine Cousine verfolgt das dermaßen intensiv und hat mich da auf dem Laufenden gehalten, auch wie es dann letztlich ausging. Liebe Grüße erstmal an dieser Stelle. Und das ist schon skurril, oder?
Grüßen wir jetzt so, das finde ich auch gut. Ja. Lass uns nochmal Leute grüßen.
Hörergrüße.
Also wir können, ist wirklich so. Wir grüßen Susi Sorglos und im Namen von, könnten mal Verwandte grüßen oder so, Onkel, Tante, Oma, Opa.
Habe ich ja gerade gemacht, also unauffällig. Du hast ja auch deinen Cousin schon gegrüßt. Von dem her wollte ich
Johannes,
einfach dann...
Ja, Johannes, also falls du das hier hörst, du musst dich nicht schämen, die Beine sind gar nicht so schlecht. Nein.
Wie Lars, sonst mal...
Spaß muss sein.
Ja, wirklich. Auch bei Lars.
Das darf ich dann nie wieder das Weingut betreten. Wenn ich da irgendwie ankomme, gehen sofort die Tore zu, zack, bumm,
jetzt
schwupp,
haben sie endlich einen Grund, warum sie auch sagen, du darfst das Weingut nicht mehr betreten. Also da.
Genau, also, da kommt jetzt auf dem alles aus. Das ist furchtbar. Also zurück zu meiner Welt, wie du sie nennst, und zu Johnny Depp und Amber Heard.
Hammer!
Also erstens mal finde ich, dass es sind derartige Prozesse keine Gefahr für den Weltfrieden. sprich, ist eigentlich völlig Wumpe. Dass man sowas in aller Öffentlichkeit ausficht, ist oder ausfechtet, ist eine sehr amerikanische Herangehensweise. Ich finde das zutiefst Banane. Auch wenn natürlich so in der ganzen Rezeption, ja, irgendwie Johnny Depp, der schon Legend ist, ja, finde den schon, also Mega. Captain Jack Sparrow ist auf jeden Fall Knaller, dieser leicht angetrunkene, also der ja doch dem Wein, Portwein, was trinkt der immer? Was trinken die?
Ich weiß nicht, was er trinkt, sondern dass er viel trinkt, also gerne trinkt. Also
gut, das kommt dazu. Es ist ja auch publik, ne, dass der dass Kollege
auch durch den Mund
doch im Monat sehr viel Geld für Wein ausgibt.
Das hatten wir schon mal.
Das hatten wir auch schon mal, wobei letztlich ich damals immer dachte, dass es quasi wenige teure Flaschen sind. Aber wenn man so jetzt den Prozess da so ein bisschen verfolgt hat, scheint es auch sehr, sehr viele Flaschen gewesen zu sein. Die da bestellt und geöffnet wurden. Und ich fand auch diesen einen Spruch, ne, irgendwie, wo er irgendwie morgens hat er so und so viel Wein getrunken und dann sagt er, na, ist nicht immer irgendwo Happy Hour. Das schon gut. Sowas in die Öffentlichkeit zu zerren, ist halt, glaube ich, für uns als Deutsche sehr ungewöhnlich und auch irgendwie unschicklich, keine Ahnung. Aber ich will gar nicht wissen, wie die miteinander umgehen. Ich finde es halt auch eine Tragödie, wie Menschen miteinander umgehen. Und dass man dann auch noch in der Meinung ist, man müsste den anderen öffentlich anklagen, und das ist ja so eine, finde ich ganz furchtbar. Und
ist das
bisschen,
bei denen PR? Also bringt denen das was, oder ist es reine Publikationssucht, also oder Darstellungssucht oder?
Ich glaube nicht, dass Johnny Depp auch nur ansatzweise Bock auf diesen Prozess hatte. Der steht ja so von sich aus schon genug in der Öffentlichkeit und hat ja Zeit seines Lebens eher Schwierigkeiten damit, irgendwie irgendwas in ein Privatleben zu kriegen. Und der ja eigentlich auch niemand ist, der von sich aus groß Privatleben nach außen drückt. Nur scheint es aber irgendwie ohne sich jetzt hier so Promi-Expert, bin auch kein Promi-Expert, auch von sowas auch keine Ahnung.
Nein, aber es ist ja.
Aber ich glaube, dass dann, du willst ja den Druck erhöhen, es geht ja am Ende es geht ja immer irgendwie um Geld, ja. Und irgendwie Reputation und Rechtfertigung und irgendwie Marktwert danach. Und da finde ich, ist die Performance von Depp höher, weil er natürlich einfach auch ein Schauspieler ist, ne, der sich da in dem Prozess doch auch relativ gut darstellen konnte. Da gibt es natürlich auch Frauenrechtler und die da irgendwie jetzt dran rumkritisieren und weiß ja, guck, das mag alles für, da sucht sich natürlich auch jede Gruppe, jeder Mensch, jeder Typ irgendwie so seine Podium, um über andere Leute Privatleben sich selbst irgendwie ins Gespräch zu bringen. Das ist leider auch so eine Begleiterscheinung. Ich finde, mich interessiert das grundlegend gar nicht. Ich finde, dass, also die Sachen, die ich dann so gehört habe oder dann natürlich dann so in den gängigen Medien, Spiegel, FAZ, Zeit irgendwie, das haben sich ja auch alle damit beschäftigt, muss man mal dazu sagen. Also es gab keinen,
aber
der gesagt hat,
Richterin
hey,
möchte ich
Bums
dabei nicht sein, weil wenn du zwei Schauspieler vor dir hast, wie willst du da, oder in einer der Geschworenen, also du kannst ja eigentlich fast nur den schlechteren Schauspieler von beiden irgendwie herauswählen, oder? Da. Also es ist ja, schon eine taffe Aufgabe. Diese
Amber Heard scheint ja schon doch irgendwie, also tut mir leid, wenn man das so sagt, aber irgendwie also alle Latten am Zaun hat die ja auch nicht, ne? Und dass Johnny Depp ist, wie er ist, ja, irgendwie, das war ja auch vorher kein Geheimnis. Also wenn man den so sieht und erlebt, dann, der ist halt... ist halt sehr eigen, ne? Und das ist dann ja auch nicht überraschend, dass er so ist, wie er ist. Das finde ich ein bisschen schade. Aber andererseits sollen die mal alle machen. Ja? Also wie gesagt, ich finde das, um dem Thema hier mal in Riegel vorzuschieben, es gefährdet nicht den Weltfrieden. Den einen oder anderen hat es unterhalten oder unterhält das immer noch. Das ist ja auch definitiv alles noch nicht zu Ende. Ja, auch nur, wenn ihm
wahrscheinlich
Recht gegeben wird und ihr so, nur so ein bisschen, aber so hauptsächlich, dann geht es ja auch um Gerichtskosten und so weiter. Also es ist alles noch, da wird noch viel Wasser die Elbe hinabfließen, lieber Silvio, bevor da das letzte Wort gesprochen ist.
Und weint die Kehle.
Wein die Kehle und ich glaube, dass jetzt wahrscheinlich aber Johnny Depp auch zufrieden nach Hause geht, jetzt ein künftiges Fläschchen aufmacht und sagt, so, ne, auf Amber, die alte Kracke. Schlussendlich ist es natürlich trotzdem, ich meine, der wird gut gewirtschaftet haben oder weiß ich, keine Ahnung. Dennoch hat ihn der Prozess und all diese Dinge drumherum natürlich auch Geld gekostet. Ne?
Ja, also
die haben, und das finde ich auch, also auch schade für mich, dass das nun wegen dieser Streitigkeiten wird der Fluch der Karibik nicht fortgesetzt, soll es keinen weiteren Teil, zumindest nicht mit ihm geben. Was ich natürlich eine Tragödie finde, weil das war schon die Rolle seines Lebens. Ja. Und ich habe diesen leicht angetrunkenen Piraten, oder weiß auch nicht, Pirat ist ja auch das falsche Wort eigentlich, so eher so ein, weiß ich auch nicht, der da immer so durchs Bild schwankte. Schade, ja. Also auch Verlust für alle anderen, also doch Verlust für die Welt, wenn man es jetzt genau. Also der Weltfrieden ist vielleicht doch in Gefahr, wenn keine weitere Folge von Flug der Karibik produziert
zumindest
wird.
Zumindest in der Karibik, genau.
Ja, zumindest in der Karibik. Ja, aber jetzt sind wir abgeschwoffen, wie es so schön heißt.
Ja, wie kriegen wir da den
Bogen? Wie kriegen wir jetzt da den Bogen? Also ich ahne Thema ja, also welches Thema hier vorspielt.
Wahrscheinlich mit der Natürlichkeit oder Unnatürlichkeit. Und ich glaube, mit der Natürlichkeit beim Wein können wir es relativ wir können das auch anders schnell machen.
Man kann auch, es ist vollkommen,
dann irgendwo
es ist auch völlig legitim zu sagen, anderes Thema, ja?
Das anderes
können wir
Thema.
Auch machen. Ich
Natürlichkeit.
Glaube, ja, anderes Thema. Jetzt du.
Natürlichkeit. Wir hatten ja mal eine Folge, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da ging es mehr oder weniger um
Also eine Unterstellung, ne? Als würde ich irgendwie, hätte ich ein löchriges Gehirn oder...
Nein, überhaupt
oder
gar nicht.
Oder wäre ich auch so ein Johnny Depp, der so ein bisschen durchs Leben schwankt?
Da ging es um Weinmanipulation.
Ja.
Du erinnerst dich.
Und hab ich
wir haben zwar Weinmanipulation in gewisser Weise behandelt, aber wir haben, glaube ich, das Gegenteilige nicht wirklich in irgendeiner Form klar herausgestellt. Und vielleicht wäre es ein schöner Ansatz, das einfach herauszustellen. Also, dass man sagt,
wenn man
also,
der Natur mal ihren Lauf lässt.
Genau, was sind nicht manipulierte Weine? Also was sind natürliche Weine? Es wird ja, und das lebe ich eigentlich tagtäglich in der Weinbar und erlebe es jeden Tag in der Weinbar, dass liebe Gäste mich fragen, ey, was ist denn eigentlich dieses? Wir haben eine eigene Sparte in unserer Karte, Natural Wines, Orange Wines, Pet Nuts und so weiter. Worüber kann man das definieren? Und wüsstest du es, was ein Naturwein ist oder was ein Natural Wein ist? Ist das für dich wichtig? Ist es für dich ein leidliches Thema oder ist es für dich ein Verkaufs-, ein Einkaufs-,
leidliches Thema? Leidliches Thema ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist natürlich, also ist gerade Orange Wein ist ein Thema. Formal bleibt es ja für mich als Nicht-Experten oder als nicht, dass ich damit täglich umgehen müsste, außer dass ich mir etwas ins Glas fülle, was mir schmeckt, bleibt es am Ende der Geschmack oder bleibt es der Geschmack. Der Wein muss irgendwie für mich funktionieren. Und da habe ich mit, ist der Orange Wein halt so eine Sache, ne? Und also wie Orange Wein gemacht wird, glaube ich, vielleicht wollen wir das kurz erklären für den, der es nicht weiß, aber der natürliche Wein, also ich finde, also oder anders, ich finde es total spannend, aber eher so in historischer Sicht, wie wurde Wein früher gemacht, ja, als all diese Manipulationen, so die manipulativen Möglichkeiten noch gar nicht da waren, ja, sondern man letztlich da irgendwas ausgepresst hat und gehofft hat, dass das irgendwie wird, ja, und mit den wenigen Möglichkeiten, die man vor 500 Jahren hatte, da was gemacht hat. Das finde ich spannend. Ich finde die Errungenschaften, die wir so haben, teilweise doch schon gut und dieses so teilweise dann doch sehr hefige und sehr saftige, so, das ist nicht immer meins, ja. Und ich kann auch gerade beim Orangewein so diesen ganzen Tanninkram in so einem Weißwein, das ist nicht, das kann manchmal inspirierend sein, das kann als für mich rein als Trinker zum Essen teilweise cool funktionieren, ja, wenn man irgendwas isst, wo das wirklich eine Bereicherung auch für das Mahl, also für das Gericht ist, dann auch okay, aber es ist keine, diese Natural-Geschichte ist für mich zumindest jetzt erstmal nur bedingt was, wo ich mir so voller Freude so ein Fläschchen öffne. Ja, ich finde die Produktionsmethode toll. Ich war in Slowenien auf einem Weingut, die da auch sehr tief drin waren mit diesen, wie heißen die, diese Eier, wo die
Foren oder Eier oder
Naja, das sieht auch alles ganz fancy aus so, aber ja, also ich kann auch mit so einem ganz völlig zivilisierten Sauvignon Blanc kann ich auch was anfangen.
Also das war jetzt
professionelles Plädoyer zum Thema.
Also eine der interessantesten Aussagen für mich von einem der schon renommierten Naturweinwinzer in Deutschland war, wenn du nicht schmeckst, dass es ein Naturwein ist, dann ist es ein guter Naturwein. Also wenn der von vornherein plakativ damit aufrollt, dass er unbedingt anders sein muss oder dass er eben anders schmeckt, dann hat es irgendwie was Gewolltes. Ist eine Meinung, es gibt halt ganz, ganz viele Meinungen um und in dieser Szene. Was ich interessant finde, ist dabei die Betrachtungsweise, also es ist so groß. Einfach, gegen was zu sein. Also auch gegen Naturwein zu sein oder das eben zu verteufeln, anstatt zu adaptieren oder eben manche Sachen da heraus zu adaptieren. Und ich glaube, es gab
eine relativ... Bei dir ist immer einfach, was scheiße zu finden. Ja.
Genau, und man muss selber ja nicht konsumieren, muss selber eben nicht für sich selber adaptieren, sondern man kann es einfach als Gegebenheit oder Spielart nehmen und sich manchmal davon auch bereichern lassen, sowohl von Konsumenten als auch von Winzerseite. Ich glaube, dieses Extrem, was da gelebt wurde, sowohl mit den ganzen vielen schlechten Beispielen, die Anfang der Jahrtausendwende dann irgendwann aufkamen, um 2010 so richtig exponiert gelebt wurden, wo eben auch ganz viel Schrott und Scheiße und ganz viel missgebildete Wein dann unter diesem Label dann irgendwo verkauft wurden. Die Phase haben wir hinter uns größtenteils und viele gehen damit jetzt eben auch im konventionellen Winemaking sehr, sehr bewusst um. Einer der absoluten Vorreiter in der Winzerschaft ist ja Nicolas Joly aus dem Loiretal, aus dem Savigny, wo er allein mit dem Clos Serin 7 Hektar bewirtschaftet, also eine relativ große, ein relativ großes Stück, beziehungsweise bewirtschaftete sozusagen seit 1977. Und der hat Naturwein und die anthroposophischen Lehren eben in einer sehr, sehr außergewöhnlichen Weise gelebt. Es gibt halt keine Definition für einen Naturwein und es fallen halt ganz, ganz viele Sparten, ganz viele Spezifikationen dort hinein, die eben von dir geschilderten
Orangewein.
Ja.
Wie ist es denn bei dir jetzt in der Weinkultur war? Also wenn du jetzt, was bestellen die Leute? Was wollen die und wie reagieren sie auf sowas wie einen Orangewein?
Es gibt zwei verschiedene Natural Orange Petnat Weintrinker, die das positiv sehen. Das sind entweder die totalen Freaks, die sagen, ich bin so total übersättigt von dem normalen, konventionellen, fruchtigen Weingeschmack. Oder es sind die ganz Unbedarften, die überhaupt keine Ahnung davon haben, was sie, also die einfach nur irgendwie gerne Wein trinken und die fast wie die Mutter zum Kind ganz, ganz natürlich zu diesem Wein finden und den Geschmack als solches beurteilen. Also den auch gar nicht mit ihren bisherigen Weinerfahrungen irgendwo abgleichen. Die beiden finden es toll, alle anderen sehen es kritisch. Neugierig macht's alle. Die Geschichte dahinter, also eben auch dieses derzeitige Bewusstsein, wir ernähren uns natürlich, wir ernähren uns möglichst naturnah, biologisch, möglichst wenig Zusatzstoffe und so weiter. Das lockt natürlich, wobei es bei uns eben auch nur ein Spartenthema ist und wir es auch gar nicht so sehr versuchen, außen vorzustellen. Wir haben es, und das ist unser ganz, ganz großer Vorteil, schon seit Jahren praktiziert, ausgeschenkt, weil wir eben sehr, sehr intensive Wein-Käse-Verkostungen haben und es gibt eigentlich kaum etwas Idealeres zu einem Käse, zu einem natürlich gereiften Käse, als einen natürlich gereiften Wein, einen natürlich verarbeiteten Wein. weil du ähnliche, eigentlich unkünstliche Geschmackselemente in beiden Elementen hast und die finden auf eine ganz intuitive und wunderbare Weise zueinander. Also ohne, dass wir es in irgendeiner Form fördern oder eben nach außen stellen, haben wir ganz, ganz viele Sparten und ganz viele Gruppierungen von Natural Wein und alles, was damit hineinläuft, aber versuchen eben, weil wir niemals zu eindimensional unterwegs sein wollen, das zu stark zu proklamieren oder darzustellen, erwähnen es oftmals eben kaum in irgendeiner Form, sondern lassen die Leute das regelrecht anfühlen. Also es ist ein großes Thema bei uns und es macht die Leute neugierig. Und eben auch so Themen wie zum Beispiel Orange Wein, weil ich das gerade angerissen habe, weil es eigentlich eine Weinart, eine Weinspielerei ist, die es schon immer gibt, die aber jetzt seit 5 oder 7 Jahren erst richtig eine Wahrnehmung erhalten hat, eine Präsenz bekommen hat, so als vierte Weinfarbe, neben eben Weiß und Rot und Roséwein.
Wer ist denn der große Orange-Weintrinker? Also wo ist denn der Markt, dass es sich lohnt, sowas als Winzer zusätzlich anzubieten?
Ich glaube,
Also wenn ich was sagen darf, ich habe das auf einem meiner Reisen habe ich das erlebt. Das war, jetzt habe ich immer das Land vergessen. Auf jeden Fall waren die haben auch das Weingut, also irgendwo Balkan, relativ großes, namhaftes Weingut. Ich grüble noch, reiche ich möglicherweise nach, aber deren Hauptmarkt für Orange Wein war Großbritannien. Gibt es da irgendwelche Belastbares dazu oder ist das nur so eine, sind die Orange-Wein-Trinker und Fanatiker oder ist das jetzt gerade hip oder ist das?
Ich denke, alles nördlich von Hamburg wird von vielen dargestellt als der große Markt für Natural Wines, für Orange-Wein. Also witzigerweise auch eins der interessantesten Weingüter an Saale und Unstrut, was diese natürlichen Bewegungen angeht, Conny und Evi, verkaufen, ich glaube, 80 oder sogar darüber hinaus Prozent nach Skandinavien. Also es ist ja aufgrund oder zum einen der Küche dort geschuldet, auch teilweise den extremen Geschmackstypizitäten, die dort gelebt werden, warum diese Weine dort besonders ankommen, aber eben auch, dass man dort segmentiert bewusster Wein trinkt und da dann natürlich eben auch extravagantere Weine dann irgendwo haben möchte oder lebt. Ich habe einen ganz, ganz spannenden Wein bei mir im Programm. Da ist die Speiseempfehlung dazu ein 10 Jahre alter Stockfisch. Da kannst du dir vorstellen, wie der Wein schmeckt und eben auch wie der Stockfisch schmeckt. Also es sind allein durch diese, um bei diesem, über dieses Thema Orange Wein so, vielleicht so ein bisschen zu komplettieren, durch diese eigene Technik oder das eigene Verfahren. Es ist ja im Prinzip das Gegenteil vom Roséwein. Beim Roséwein geht man hin, nimmt rote Trauben, verarbeitet die wie ein Weißwein. Beim Orangewein nimmt man weiße Trauben, macht die wie ein Rotwein. Also diese gesamte Weinproduktion geht wesentlich langsamer und wesentlich zeitaufwendiger vonstatten. Es werden mehr Geschmackstexturen, Strukturen aus den Schalen, aus den Beeren, aus den Kernen herausgelöst. Es werden mehr Geschmacksebenen in dem Wein aufgebaut. Das heißt, du hast mehr Geschmack, anderen Geschmack auch als bei den üblicheren Weißwein. Oder würdest du den gleichen Wein wie ein Weißwein letztlich vergären und behandeln? Das Ganze wird aber auch anstrengender. Aber wie gesagt, ein Orange-Wein muss nicht maßgeblich ein Natural-Wein sein, sondern kann eine Spielart davon sein und läuft oftmals mit dem, oder das eine läuft oftmals mit dem anderen einher. Und das große Problem, glaube ich, ist für Natural Wine, dass es keine Reglementierung gibt. Es gibt keine gesetzlichen Vorgaben. Es ist in dem Sinne im Bewusstsein derer, die sich damit beschäftigen, eigentlich die Kunst des Weglassens. Also je weniger Eingriff du nimmst, letztlich bei der Weinbereitung, umso natürlicher ist der Wein. Soll ich, und das können wir vielleicht auch gleich Rubriken Thekenwissen, so ein bisschen deklinieren, was ein Orange Wein ist? Oder, was ein Natural Wine ist, Entschuldigung.
Bin da. Unbedingt. Also so, wenn es Wissen zu vermitteln gibt, bin ich immer dabei. Wie kann ich helfen?
Könntest du entweder hören oder erzählen?
Ich soll jetzt was sagen zum Natural Wine. Du bist
ja Experte. Oder zuhören. Also da, du fragst ja, wie kannst du helfen? Ich hör zu. Und
das wäre jetzt der charmante Ausdruck für halt die Klappe, oder was?
Ja, sozusagen. Also ich wollte gerade fragen, versprichst du mir auch nur zuzuhören und mir nicht wieder ins Wort
zu fallen. Ich verspreche zuzuhören, ich lehne mich kurz zurück und ich muss mich doch mal lauter ansprechen, wenn ich weggedöst bin.
Also man, schnarchst du?
Ja, jedermann würde sagen, dass er nicht schnarcht, aber ich glaube, ich schnarche, ja. Ich möchte, würde jetzt auch keine Hintergrundrecherche mit meiner Frau irgendwie anstreben wollen, weil möglicherweise würde die jetzt das... Ja, würde da viel... Also, ja. Da würde jetzt würden kritische Worte laut werden.
Genau, und Eingangsgespräch war ja Johnny Depp, deswegen möchte ich das nicht, dass das zu euch...
Ich glaube, dass das bei Johnny Depp und Amber Heard war, ich glaube, war das Schnarchen augenscheinlich das geringste Problem. Also eher das weinindizierte Schnarchen möglicherweise war auch noch ein Thema, aber
ja.
Mensch, wie du die Themen, ja, wie du die jonglierst, da sehen wir, da muss man mal ein dicke. Ich klatsche auch noch mal kurz. Wie du dir Sachen hier einbindest. Toll. So, jetzt
Julius
bin ich
hat einen wunderbaren Tusch für unseren Saxophonisten, einen der letzten Folgen der Rosé-Folge, einfließen lassen. Vielleicht darf ich mir den nochmal wünschen. Also irgend so ein Julius, darf ich mir einen Tusch wünschen?
Ja, Achtung, bitte einen Tusch für den geschätzten Kollegen Nietzsche. Elbaufwärts.
So, es war Dankeschön, ich bin innerlich berührt und vielleicht haben wir damit die Dramaturgie-Kurve auch so ein bisschen spannen können, die dann gleich regelrecht
mit den folgenden Worten. Jetzt kannst du aber mal Gas geben und erzähl mal was.
Also zum einen setzt man oftmals bei Natural Wines einen biologischen oder biodynamischen Weinbau nicht voraus, aber er ist gewünscht. Also dass man möglichst natürlich im Weinberg arbeitet, möglichst ohne Pestizide, Herbizide, idealerweise Mondphasen berücksichtigt und so weiter. Also sehr, sehr natürlich arbeitet. Punkt 2, fast unabdingbar.
Misst du das eigentlich ab oder hast du das so auf Tasche?
Das wäre jetzt sowas, was ich versuche mir irgendwie zusammenzubasteln.
Okay, also hast du jetzt nicht vorher aufgeschrieben und liest es jetzt ab?
Nee, weil ich immer damit rechnen muss, dass du eine Frage stellst. Und dann wäre
also,
ich...
Dann würde ich dich in deinem Konzept stören. Herrlich.
Ja, wahrscheinlich.
Also,
und das würde man
ich
dann
finde,
wahrscheinlich...
Ich finde, das ist Zeit für noch einen Tusch. Herrlich. Okay, kann weitergehen.
Ich würde irgendwann bei Gelegenheit auch mal die Tusche... Was ist eigentlich die Mehrzahl von Tusch?
Touché.
zurückgeben.
Der war gut.
Also ein weiterer, der war wirklich toll. Also du bist heute lustig, Lars. Und das Ganze, bist du alkoholisiert?
Dann für mich auch nochmal ein Tusch.
Schön.
So, weiter bitte.
Also die große Problematik bei diesem naturnahen und naturbezogenen Weinausbau ist zwar die Kunst des Weglassens, aber es ist aufwendiger, was eben oftmals den auch etwas höheren Preis erklärt. Also man macht zwar weniger, aber man muss wesentlich konzentrierter und aufmerksamer bei der Sache sein, um etwaige Fehlbildungen zum Beispiel zu verhindern, zu begleiten, teilweise mit Temperatur gegenzusteuern, also eben nur mit natürlichen Dingen. Das heißt also, einen der unabdingbaren Dinge, um direkt nach dem Weinberg, also das nächste ist ja dann letztlich der nächste Step, ist, dass die Trauben gelesen werden, dass du nicht mit dem Pollernter durchballern kannst, sondern dass du eben die Trauben von Hand lesen und dann eben auch auslesen musst. Also wenn du mit dem Vollernter da durchfährst, dann schaffst du, ich glaube, es waren 5%, nein, also mit der Hand schaffst du 5% der Arbeit in der gleichen Zeit, die ein Vollernter letztlich praktiziert. Und wenn du die Trauben dann nochmal selektionierst, hast du eigentlich die Hälfte der Ausbeute, die du normalerweise nehmen würdest. Also auch wenn es dann manuell nochmal nachgelesen werden würde, wie auch immer. Also Handlese und starke Selektion ist weiterhin unabdingbar, weil du eben nur und hauptsächlich sehr, 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 sehr gesundes Traubengut dafür verwenden kannst. Also jede schlechte Traube kann dir das Gesamtergebnis dann letztlich total versauen. Der nächste Step dann im Prinzip, wenn du die Trauben hast, ist, dass du keine künstlichen Hefen dafür verwendest. Also, dass du möglichst weintraubeneigene, weinbergseigene, weinkellereigene Hefen verwendest und eine möglichst natürliche Vergärung oder Gärfolge durchführst. Man darf helfen, man darf nachimpfen, man darf idealerweise auch eigene, aber eben auch teilweise möglichst natürliche Hefen nachimpfen, um keine Stockungen und somit viel Aromen zu erzeugen. Ist aber Philosophiesache. Ist aber kein, also Weine, die nachgeimpft wurden, heißt es nicht, dass die dann aus dem Raster letztlich herausfallen. Dann, wenn der Wein fertig ist, hättest du ja mehr oder weniger als Winzer die Möglichkeit, die Weine zu filtrieren. Also dieser Prozess des Filtrierens ist ein extrem wahnsinnig brutaler Prozess. Also die Weine werden durch ganz, ganz minimale Membranen durchgeschossen und es werden zumindest Naturweinfreunde sagen, 60-70% der Inhaltsstoffe des Weines werden herausfiltriert. Also sowohl gute als eben auch schlechte Stoffe. Der eigentliche Hauptansatz dabei ist die Optik. Also damit der Wein schön und klar und brillant aussieht. Darum filtriert man die Weine. Man raubt ihm aber eben ganz, ganz viel seiner eigenen Identität, ja, seines eigenen Geschmacks. Und somit sind Naturweinfreunde oder Produzenten eigentlich riesen Freunde vom entweder kompletten Verzichten oder minimierten Filtrieren. Man verwendet möglichst auch keine Schönungsmittel, sondern lässt ihn eigentlich relativ normal dann letztlich den Wein. Also versucht ihn nicht irgendwie zu klären oder sonstiges. Was natürlich zur Folge hat, dass natürlich produzierte Weine oftmals eine leichte Trübung in sich haben und eben nicht so ganz so klar und brillant ausschauen wie eben konventionell produzierte Weine. Und dann natürlich dieses ewige Thema des Schwefelns, dass man die Weine minimalst oder kaum schwefeln sollte oder dürfte oder dieses nicht möchte. Mittlerweile, also früher, ich erinnere mich an meine Anfangszeiten, als ich in der Weinbranche war, als ungeschwefelte Weine nach dem ersten Jahr getrunken sein sollten, weil sie sofort gekippt sind, weil sie eben keine Stabilisatoren haben. Mittlerweile arbeitet man eben mit Säure, mit pH-Werten, also auch nicht geschwefelt oder wenig geschwefelte Weine sind durchaus haltbar, teilweise sogar sehr spannend, entwicklungsfähig. Das Schwefeln selber, ich finde es schade, wenn es so dermaßen verteufelt wird. Also jeder Fisch im Supermarkt hat oftmals während seiner Reise und nach seiner Fangphase mehr Schwefelintus als oder vieles der Gemüse oder Obst, die man kaufen kann, haben mehr Schwefel inne als jeder Wein. Es wird halt so als dieses ganz große Teufelswerk irgendwo dargestellt, weil es auf dem Etikett deklariert werden muss. Ist das Einzige, was uns direkt ins Auge sticht. Ich würde Schwefel grundsätzlich nicht verteufeln. Viele sind einfach Befürworter des nicht oder wenig Schwefelns. Und es wird in diesem Konsens Naturwein immer mit erwähnt, dass der möglichst nicht oder wenig geschwefelt werden sollte.
Ja, vielen Dank für diese ausführliche Expertise. Herr Nietzsche, jeden, der den Faden verloren hat, kann ich verstehen. Sonst aber sehr spannend.
Ja, das ist ein Widerspruch in sich selber. Also,
ja, nee, komm, pack deinen Koffer. Also, die zwischen den Zeilen.
Hast du irgendwas Natürliches, was.
Nee, pass mal auf, wenn du hier schon der große. Dann, du packst mal meinen Koffer und sagst mir mal, welchen Orange-Wein ich mitnehmen soll, damit ich die Insel mit dir ertrage. Verstehst schon.
Ich würde vielleicht einen Wein in den Koffer packen und damit für ein Gebiet und für einen Wein Fürsprache halten, den ich besonders großartig, die Winzer großartig finde, wo ich auch jeden Winzer großartig finde, der versucht, natürliche Weine zu erzeugen, wo ich aber auch jeden Winzer verstehe, der dieses nicht kann. Und das ist die Mosel. Und ich würde für dich einen Wein, also ich würde zwei Weine, einen für dich, einen für mich, dort einpacken. Einen, der sehr gewagt, der sehr skurril anmutet, den ich aber sehr wertschätze, den ich großartig finde. Das ist von einem Winzer, den ich sehr großartig finde, den ich jetzt auch schon viele Jahre begleiten darf. Das ist der Franz Josef Eifel aus Trittenheim, wo es fantastisch ist, wie was für ein Weinleben er letztlich gelebt hat und was für großartige Weine er produziert, und würde einen Spatenwein bei ihnen benennen. Und das ist einer, der mich derzeit sehr bewegt, weil er zwei Seelen in sich trägt, eine gewisse Zwittrigkeit hat. Er selber hat auf biologischen, biodynamischen Weinbau umgestellt, gehört der Ecovin Klassifikation an oder ist Zertifikation an, und ich mag seine Scheurebe. Also seine Rieslinge sind großartig, kennt jeder Scheurebe, kennt kaum jemand. Ich trinke aktuell den 2017er, und das ist ein Wein, der zwei Seelen in sich trägt. Also man merkt dort, dass wenn ein Riesling Winzer eine so schon spannende Rebsorte wie Scheurebe produziert, dann hat er trotzdem eine Rieslingseele, und diese zwei Seelen in einem Wein ist wahnsinnig spannend. Also 2017er Scheurebe vom Franz Josef Eifel wäre etwas, was ich zum einen in den Koffer packen würde, zum anderen
Finde ich total spannend. Habe ich tatsächlich richtig Bock, bin großer Fan, aber ich habe meine Liebe wieder entdeckt zu diesen älteren Scheurebe, Silvaner, Bacchus, also was so ein bisschen vom Tableau rutscht, ja, weil inzwischen ja alle, also auch aus Deutschland, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling sowieso. Ich finde aber diese alten, das heißt alten Sorten, aber es ist eher so ein bisschen 80s gefühlt, so oldschoolig, finde ich total stark und total spannend jetzt wieder.
Findest du auch witzig bei der Scheurebe selber, dass das eine Rebsorte ist, die ja eigentlich seit über 100 Jahren eine Präsenz hat. Die also seit über 100 Jahren von Georg Scheu damals in, ich glaube es war Weinsberg, ins Leben gerufen wurde, damals als Sämling 88. Natürlich auch ein Auf und Ab letztlich in der deutschen Kulturgeschichte hat. Also schon immer mit einer der deutschen liebsten Rebsorten war, einen stetigen Namenswechsel hinter sich hatte. Also nach Sämling 88 dann irgendwann Wagner-Rebe hieß, nach Richard Wagner, dem Reichsbauerminister damals, also auch eine der Lieblingsrebsorten der Nazis damals war, neben Riesling und so weiter, was natürlich nach 45 nicht mehr ganz aktuell war, dann umbenannt wurde, wieder in Sämling 88. Später ehrte man Georg Scheu dann letztlich damit, wodurch der jetzige Name dann eigentlich erst zustande kam, Scheurebe. Und eigentlich auch eine Rebsorte, die immer anders in ihrer Herkunft vermutet wurde, also wo das nie aufgelöst wurde für Jahrzehnte, bis um die Jahrtausendwende eigentlich herauskam, dass eine der Kreuzungspartner die Bouquet-Traube ist. Und was die Duftigkeit erklärt, also eine Rebsorte, die eigentlich allgegenwärtig war und jetzt als Pendant eben auch in diesem Bewusstsein wieder hin zum deutschen Wein eine neue Präsenz bekommen hat und jetzt adaptiert wird und großartige Qualitäten teilweise sowohl im konventionellen als eben auch im Natural-Wein-Bereich produziert werden. Also es gibt Scheureben als Orange-Wein, als Natural-Wein, die großartig und die phänomenal sind. Also daher teile ich diese Liebe auf einer anderen Ebene als du, aber mit dir.
Es ist so schön. Es hat doch noch ein bisschen, immer noch ein bisschen Liebe hier bei Wein und Weltfrieden. Ne? Es wird nicht nur rumgefrotzelt, es gibt auch persönliche Momente. Sie wäre das finde ich gut. Das
hätte sich Amber Heard und
Johnny Depp irgendwie auch.
Die trotzdem noch eine Flasche miteinander. Aber falls wir uns doch streiten sollten, würde ich noch eine zweite Flasche mit in den Koffer werfen. Und zwar eine der Flaschen, die ganz klar. Kann man sich eigentlich
mit dir streiten? Ist mir auch ein Rätsel. Aber
Ach du, ich kenne da einige. Bist doch
so eine,
die können das.
Na, ich. Ja, also ja, du bist doch die Friedenstaube. Also
aber
bist
wir
ja quasi
doch
der,
wirklich
du
mal,
bist
wir mal
Weltfrieden. Also du bist, ich bin Welt, du bist Frieden. Also so ist es doch, ne? Also.
Oh.
Okay, also zurück zur zweiten Flasche.
Ich mag da jetzt gar nicht mehr weiterreden, weil es eigentlich ein schönes Schlusswort war. Das können wir. Naja, wie auch immer. Zweite Flasche. Okay. Also eine der Flaschen, wo man ganz klar erlebt, wie schwer das eigentlich ist, in diesem Gebiet an der Mosel biologischen, biodynamischen Weinbau zu praktizieren und
Wein zu brauen,
aber zumindest ein naturnaher Weinbau praktiziert wird. Und das ist in der, und da können wir das Thekenwissen gleich mit reinballern in diesen Koffer.
Ich finde, heute ist eine große Wissensfolge, was ich total gut finde, und ich würde deshalb gleich im Anschluss dann noch die Rubrik Podcast, da geht es nämlich auch um Wissen, Podcast-Empfehlung, aber ich finde das gut, dass wir viel Wissen unter die Menschen bringen.
Das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Ja, und würde es aber auch nicht überproportionieren, weil ich finde unseren Namen Weingedanken-Podcast eigentlich sehr, sehr schön und somit, es sollte nicht zu viel. Also ich würde auch gerne mal wieder etwas Langweiliges. Vielleicht erzählst du in der nächsten Folge mehr. publizieren und
Der kam spät, ne? Ich hab jetzt kurz geklult. Also, so ist es hier. Jetzt ist die Fitnesstraube so wird doch nochmal angry.
Abgeschossen.
Der Schießen ist zurzeit unpopulär, ne? Also
ich so, weiß, ja, grad, genau. Entschuldigung.
Ja, Flugabwehrrakete.
Scheiße.
Also komm jetzt, um den zweite Flasche, los, komm.
Was ist der steilste Weinberg Europas? Und wie steil ist der? Lars, komm jetzt. Du bist der Schätzende, der Redeweltmeister.
Also wenn es jetzt von der Gradzahl her.
Ja.
Also gefühlt, keine Ahnung, was sind das? 24 Grad.
Ernsthaft? Also 24 Grad sind also die Steigung? Meisten Abfahrtspisten, wenn du irgendwo, keine Ahnung, in Skifahren bist, Snowboarden bist oder wie auch immer. Also 24 ist schon lasch.
Okay, also 38.
68.
Heidenei.
68 Grad. Du, wenn du da oben stehst, da kriegst du echt richtig, richtig Schiss. Also die müssen sich teilweise fast abseilen. Und Kian Franzen ist einer, der für den Bremer Keim und so heißt der. Und also für den Bremer Keim und sinnbildlich steht. Und die arbeiten natürlich so naturnah als möglich, aber zum einen mit den klimatischen Bedingungen, dann eben auch mit diesen extremen Gegebenheiten dort an der Mosel. Und das ist eigentlich nur natürlich ein extremes Beispiel für den steilsten, aber sonst sind dort die Steillagen schon extrem. Kannst du teilweise nicht biologisch, biodynamisch arbeiten. Aber ein großes Shoutout, wie man so schön sagt, für alle, die es trotzdem versuchen, wie eben auch Franz Josef Eifel, wie einige Familien, die mittlerweile umstellen und eben ihre große Chance und ihre große Zukunft auch im Zuge der Klimaveränderung, die es natürlich mit sich bringt, dass wir nicht so viel Feuchtigkeit, nicht so viel kühle Temperaturen haben, da ihre Chance sehen, möglichst naturnah zu arbeiten. Aber ich würde für dich einen Riesling aus dem Bremer Keilmund mit in den Koffer werfen, aus dem Hause Franzen, den ich sehr wertschätze und für deren Leistung, auch diesen Weinberg weiter zu bestellen, zu pflegen, ich die Franzens sehr, sehr schätze. Deine Podcast-Folge hat mit Wissen zu tun.
Ja, naja, das geht jetzt, also das kann ich jetzt, muss ich jetzt sagen, ein bisschen anderes Thema. Also es, ich weiß nicht, also Geo sagt dir was, ne? Geo-Epoche. Mhm. Das gibt es inzwischen nämlich auch als Podcast. Und da werden so große Persönlichkeiten besprochen. Also wie Robert Koch und Stalin und Jesus. Und
wow.
Große Persönlichkeiten sind mit Stalin auch falsch. Aber also das ist cool, geil gemacht, weiß man viel. Und für die, die Kinder haben, sei der Geolino-Podcast noch zu empfehlen. Geolino ist so die Geo in klein. Die finde ich, es ist wirklich cool gemacht. Also ich finde, Wissensvermittlung, aber ich, deshalb bin ja so die ewige tibetanische Gebetsmühle. Wissen finde ich gut. Recherche macht schlau. und das ist aber auch schön aufbereitet. Es gibt ja durchaus welche, die zwar einen coolen Inhalt vermitteln, ja, aber so mäßig umgesetzt sind. Hier finde ich es tatsächlich auch gut gemacht. So, das wäre mein Tipp. Und vielleicht machen wir jetzt also tatsächlich mal Schluss. Ich habe jetzt ziemlich recherchiert. Es sind die Tuschs, ja. Nicht die Tischer, sondern die Tuschs. Ich würde noch so einen Abschluss Tusch wünschen. Silvia, es war ganz großartig mit dir. Wir freuen uns auf eine nächste Ausgabe, wo ich langweilige Dinge sage, damit sich Silvia entspannen kann. Und dafür machen wir jetzt einen Tusch. Schöner Tusch. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.